Bevor es gleich losgeht, noch eine kleine Herzenswerbung. Heute werden wir über das Thema sprechen, Gift auf unseren Tellern, also Schadstoffe, die Lebensmittel enthalten oder Zusatzstoffe, die nicht gerade gut für unseren Körper sind. Und gerade bei Fisch stellen sich viele die Frage, kann man den eigentlich noch essen? Stichwort Schwermetalle. Richtig zubereitet schmeckt Fisch nicht nur lecker, sondern hat auch seine gesundheitlichen Vorteile, denn Meeresfisch enthält Omega-3-Fettsäuren, besonders die maritimen Fettsäuren, die für uns so wichtig sind, EPA und DHA. Wir selbst haben tatsächlich einen reduzierten Fischkonsum, gerade aus den Gründen Schwermetalle, die man dann doch meiden möchte, und greifen stattdessen aber zu Omega-3-Ölen zurück. Omega-3-Öle, die gibt es zum Beispiel in Form von Fischöl, aber eben auch in Form von Algenölen. Aber auch hier fragt man sich, sind die vielleicht sogar auch schwermetallbelastet oder haben andere Schadstoffe enthalten? Und da wir uns diese Frage nicht ständig stellen wollen, vertrauen wir da tatsächlich schon sehr, sehr lange auf die Omega-3-Öle von Norsan. Da könnt ihr auch online ganz transparent einsehen, denen ihre Schwermetallanalysen und weitere Schadstoffanalysen. Norsan konzentriert sich tatsächlich auch rein auf Omega-3-Öle und hat jetzt nach extrem langer Zeit ein neues Produkt auf den Markt gebracht, und zwar das Omega-3-Vegan-EPA. Das ist tatsächlich das erste Omega-3-Vegan mit einem EPA-Gehalt von über 1000 Milligramm, das es in Deutschland gibt. Ich persönlich muss sogar sagen, geschmacklich mein absoluter Favorit, schmeckt schon fast wie eine kleine Nachspeise, sollte auch unbedingt immer zur Mahlzeit eingenommen werden, weil wir unseren Fettstoffwechsel anregen müssen, um dann tatsächlich auch diese Fettsäuren optimalst aufnehmen zu können. Wenn ihr bei www.norsan.de direkt bestellt, bekommt ihr auch immer die frischeste Charge. Und beim Kauf eines Dreierpacks bekommt ihr 10% Rabatt extra. Und jetzt viel Spaß bei unserer Podcast-Folge mit einem ganz tollen Gast. Man isst, was man isst. Aber was, wenn man gar nicht so wirklich weiß, was wirklich drin ist? Und genau über das Thema unterhalten wir uns heute. Gift auf dem Teller, Mikroplastik, Pestizide und andere Gesundheitsfallen. Und ich habe da eine ganz tolle Expertin mit dabei, und zwar Verena Garcia Ibuyosa. Sie ist Ärztin, Expertin für Medizin und Biohackerin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für heute. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen, und würde mich auch einmal freuen, wenn du dich selber vorstellst und vielleicht auch mal erklärst, warum du Expertin auf dem Gebiet bist.
So gerne. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute mein Wissen teilen zu dürfen. Wie du schon gesagt hast, ich bin Ärztin, vor allen Dingen für ganzheitliche Gesundheit. Ich glaube, seit ich bestimmt 15, 16 bin, beschäftige mich einfach alles rund um Gesundheit, Ernährung, Nährstoffe etc. und habe einfach in meinem Studium schon beschlossen, sage ich mal, den ganzheitlichen Weg zu gehen. Ich habe eine Zeit lang in einer ganzheitlichen Klinik in der Schweiz gearbeitet und bin jetzt seit 2 Jahren selbstständig, so über Instagram als auch über meine Coachings, und habe mich einfach sehr viel weitergebildet. Und auch natürlich das Thema Giftstoffe, Ernährung ist einer der Hauptfaktoren für unsere Gesundheit. Und freue mich, heute da einiges erzählen zu dürfen.
Sehr cool. Ja, dann würde ich gleich mal mit der Frage starten. Der Titel klingt ja jetzt schon sehr dramatisch, aber wie gefährlich sind denn unsere alltäglichen Lebensmittel wirklich?
Ich glaube, ganz am Anfang, was ich dazu sagen möchte, ist erstmal, es geht in dieser Folge überhaupt nicht darum, Angst zu machen, sondern Bewusstsein zu schaffen. Ja, es geht auch nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern einfach bewusste Entscheidungen im Alltag zu treffen. Und viele kleine Entscheidungen kommen dann zu einer, oder tun im Großen und Ganzen was Gutes. Ja, natürlich gibt es einige Fallen in unserer Ernährung, über die wir auch heute sprechen werden.
Ja, total. Ich habe das auch manchmal das Gefühl, dass man, wenn man so den ganzen sozialen Medien trauen würde oder auf alles hören würde, dann kriegt man schon mehr oder weniger Angst vorm Essen. Und ich glaube, das ist gut, auch mal so einen Leitfaden zu haben, worauf man besonders achten sollte und auch vielleicht sich nicht zu sehr zu stressen. Was versteht man denn unter versteckten Giften in Lebensmitteln? Wo begegnen uns Schadstoffe im Alltag, jetzt vor allem in Lebensmitteln, ohne dass wir es überhaupt merken?
Ich glaube, ganz wichtig ist zu unterscheiden, es gibt natürlich natürliche Giftstoffe, ja, die sind von Natur aus in gewissen Dingen enthalten, zum Beispiel wie Lektine in wie rote Kidneybohnen, die giftig wären, wenn wir die roten Kidneybohnen in Mengen roh essen würden, deshalb mal, wie sie ja kochen. Was per se aber nicht das Problem ist, sondern versteckte Gifte sind wirklich die, die von der Industrie hinzugefügt wurden. Ja, Schadstoffe, die normalerweise in unsere Ernährung, in unsere Nahrung einfach nicht reingehören. Ja, ich mag gerne mal ein paar Beispiele geben. Ja, zum Beispiel sowas wie Nitrosamine. Ja, sowas Fleisch, Wurstwaren, Bier, Tabak. Vielleicht der ein oder andere kennt es auch, wenn man was kauft bei Wurst und steht ohne Nitrit, Pökelsalz, ne, dann hat man es nicht hinzugefügt. Ja, das sind zum Beispiel Stoffe, die krebserregend sein können, die lebertoxisch sein können. Weichmacher, ja, sowas wie BPA, Phytolate, ja, vor allen Dingen in Waschmittel, in Verpackungen, in Kassenbons, also auch Dinge vielleicht außerhalb, nicht nur das, was wir essen, sondern auch die Dinge, die wir im Tag anfassen. Ja, also sowas wie Kassenbons nehme ich eigentlich nie mit, ja, außer ich brauche ihn wirklich. Ja, doch, sowas, was mir auch noch einfällt, ist direkt Benzol. Ja, das entsteht durch Vitamin C und Benzoesäure. Ja, das haben wir zum Beispiel in Eistee, Energydrinks, Fruchtsäfte, Limonaden, was einfach durch Lagerung zum Beispiel entstehen kann. Und ich glaube, was ganz wichtig noch, was ich auch unter Giftstoffe hinzufügen würde, wäre Zucker. Ja, also wie viele Lebensmittel, die wir kaufen, die absolut keinen Zucker benötigen. Ja, Brot, irgendwelche Riegel, Ketchup, Soßen, also ich glaube, die Liste ist lang, hat hinzugefügter Zucker.
Ja. Ich habe einen Tipp zwecks den Kassenzettel. Also bei unser eins muss ich auch noch ein bisschen Buchhaltung machen. Da kommen wir nicht drum herum um die Kassenzettel. Deswegen haben wir jetzt immer Handschuhe parat. Extra Handschuhe für die Buchhaltung gekauft. Weil das war dann doch sehr lange diesen Kassenzetteln ausgesetzt. Ja, welche? Ja, voll. Also, mei, das sind halt auch wieder so Sachen, oh, da kriege ich dann teilweise schon echt fast Panik. Aber ich sag mir dann immer so, nee, das, was du kontrollieren kannst, kannst du kontrollieren und das andere nicht. Welche Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen sind denn jetzt besonders belastet? Hast du da ja so ein paar konkrete Beispiele, die vor allem aus gesundheitlicher Sicht kritisch sind?
Also als erstes fällt mir da tatsächlich Fisch ein, auch wenn das per se ein super gesunder Lebensmittel ist. Ja, vor allem große Fische, Thunfisch, Lachs, ja, sind super voll mit Schwermetallen, wo wir Menschen dran selbst schuld sind, weil wir unseren Müll in unsere Meere kippen. Auch es gibt ja bei konventionell, also quasi nicht bio angebauten Lebensmitteln, diese Listen, das heißt sogar Dirty Dozen und Clean 15. Ja, das heißt, diese Dirty Dozen sind die Lebensmittel, die am meisten mit Pestiziden belastet sind, die man immer bio kaufen sollte. Ja, da, ich weiß nicht alle 12 jetzt auswendig, aber primär sind das viel so Beeren, Grünkohl, Spinat, auch so Sachen, wo wir vielleicht die Schale nutzen, wie Zitrone, Orangen oder so. Und Clean 15, zum Beispiel sowas wie Karotten, Avocado, die kann man prinzipiell auch konventionell kaufen, ja. Also wäre natürlich nicht belastet wäre natürlich nicht Bio-Lebensmittel. Reis tatsächlich auch sehr belastet mit Arsen. Es gibt so einen Stiftung Warentest, wo dann die Marken stehen, die nicht so belastet sind. Da würde ich immer auf die Herkunft schauen. Und natürlich Fleisch, Milch, Eier, also alle tierischen Produkte, das ist für mich quasi nicht verhandelbar, aus anständiger Haltung zu kaufen, bio, regional, weil gerade sowas wie Fleisch, ja, wenn es aus Massentierhaltung ist, neben den ganzen natürlich Tierquälereien, was noch hinzukommt, ja, wenn wir jetzt mal nur über die Giftstoffe reden, ja, Antibiotika, Medikamentenrückstände etc. Genauso bei Milch und genauso auch Eier, das sind so drei tierische Produkte, die für mich immer bio gehören, weil sonst einfach da super viel Zeug drin ist, was wir nicht wollen. Und ich glaube, das muss ich fast nicht erklären, aber ich sage es trotzdem, werden Fertiggerichte. Ja, also auch sowas wie Fertigsoßen, Tüten, Suppen, das Salz drin, was nicht clean ist, ja. Da ist Geschmacksverstärker drin, wie Glutamat oder ähnliches. Also so alles Hochverarbeitete könnte man fast auf ja, Platz 1 setzen.
Ja. Ja, weil du die Dirty Dozen angesprochen hast, das dreckige Dutzend. Ich habe das jetzt letztens wieder gelesen. Da wird ja auch in Deutschland tatsächlich vom Bundesamt für Verbraucherschutz jährlich zu dem Thema was publiziert. Und ich fand da total spannend, dass Granatäpfel auf Platz 1 liegen. Und das Faszinierende, beziehungsweise nicht Faszinierende, das Schockierende ist, dass diese Produkte, die da gelistet sind, ganz oft sogar die Grenzwerte überschreiten. Und das finde ich dann tatsächlich doch ein bisschen erschreckend. Wir haben Grenzwerte und die werden dann trotzdem bei den Produkten überschritten. Das möchte man dann doch irgendwie wissen als Konsument. Weil ganz ehrlich, ich gehe oft in den Supermarkt und habe halt dieses Urvertrauen, naja, das, was ich hier kaufen kann, das wird natürlich sicher sein. Aber man muss sich dann doch irgendwie noch zu Gemüte führen, dass halt in mancher Hinsicht Bio einfach noch besser ist.
Auf jeden Fall.
Wie gelangen denn jetzt Mikroplastik, Schwermetalle oder Pestizide in unser Essen? Ich glaube, letzteres kann man sich denken. Aber welche Rolle spielen da jetzt vor allem auch Verpackungen, Transport, aber eben auch Anbau und Verarbeitung?
Also ich glaube, genau, eine Sache habe ich schon gesagt, wie es bei Fisch, da sind wir selbst schuld. Ja, wenn Müll ins Meer gelangt. Ja, es ist kein Wunder, dass selbst sowas wie Meersalz ja mittlerweile nicht mehr so clean ist und irgendwelche Mikroplastikrückstände hat. Also das ist natürlich eine Sache, wo es herkommt. Wow.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, also tatsächlich bei Salz achte ich mittlerweile wirklich auf, dass es ein Stein- oder Ursalz ist, Himalaya-Salz ohne Rieselhilfe, also dass es quasi auch natürlich gewonnen wurde. Weil sonst tatsächlich selbst in Salz Dinge hinzugefügt werden, das ist, ich weiß nicht genau, ich bin nicht der Fachexperte, aber wie das dann gewonnen wird und dass es irgendwie quasi schneller entnommen werden kann, also aber genau, deswegen achte ich bei diesen Dingen, zum Beispiel bei Salz drauf und kaufe kein Meersalz mehr. Genau, Pestizide, Herbizide ist, glaube ich, klar, ja, beim Anbau, was gespritzt und gesprüht wird. Lagerung hat tatsächlich auch super großen Einfluss, gerade wenn es um irgendwie Öle geht. Ja, also selbst Öle, die eigentlich qualitativ hochwertig sind, ja, sagen wir auch mal Leinöl, was einfach zu lange gelagert wird, zu warm gelagert wird, wo dann beispielsweise in den Ölen Oxidation entsteht, ja, was dann einfach wieder zu Stress im Körper führt. Und natürlich auch Verpackung, hast du schon gesagt, ja, Plastik, Aluminium, Dosen, ja, also all diese Dinge spielen natürlich auch einen riesen Einfluss. Ja, gerade selbst bei Butter, ja, die nicht in diesem Papier, sondern in dieser Folie quasi eingepackt ist, hat ja innen eine Art Aluminiumbeschichtung, was einfach nicht nötig wäre. Und Verarbeitung. Ich habe letztens erst ein Video gesehen, wie zum Beispiel diese Quetschies für Kinder, wo man ja denkt, das ist ja für, also ich meine, das ist für kleine Kinder, wie die werden. Da wurde mir fast schlecht bei. Also was da an Farbstoff und ich weiß nicht, was alles hinzugefügt wurde.
Es ist auch total erschreckend, wenn man sich mal anschaut, wie Aluminiumfolie hergestellt wird. Also allein das
habe ich mir noch nie angeschaut.
Wow. Ich habe da mal, ich glaube, es war eine Arte-Doku oder sowas. Und ich so, was bitte? So wird Aluminiumfolie hergestellt? Das ist ja verrückt. Also allein, welche Naturschäden da entstehen, ist schon verrückt. Ja, also ich muss auch sagen, das ist ja, also viele der Sachen sind ja gar nicht notwendig. Und weil du das Thema Öl angesprochen hast, da riecht man es ja auch ganz oft. Und wo man es tatsächlich nicht riecht, wenn man nicht drauf achtet, ist zum Beispiel Fischölkapseln. Bei Fischölkapseln, da bin ich auch immer so, Obacht, die würde ich immer mal wieder aufbeißen, um zu schauen, ob das Öl auch wirklich noch schmeckt. Nicht, dass ich da irgend so ein ranziges, oxidiertes Omega-3-Öl in mich reinkippe.
Absolut, bei Omega-3 oder vielleicht als Side-Note nehme ich tatsächlich meist auch eher Algenöl. Ja, weil bei Fisch, du weißt ja nicht, wo es her ist. Und ob der Fisch nicht schon auch verseucht war mit irgendwelchen Schwermetallen. Ja. Von daher würde ich da tatsächlich sogar eher auf ein Algenöl gehen und selbst da wirklich auf die Qualität zu achten. Also super viele Omega-3-Produkte auf dem Markt funktionieren ja einfach nicht.
Ja, total. Was sind denn jetzt so typische Symptome oder Langzeitfolgen, wenn man regelmäßig belastete Lebensmittel konsumiert? Äußert sich das irgendwie im Körper oder ist das eher so was Stilles, was man dann gar nicht mitbekommt?
Ich glaube, das ist so ein, es bekommt man mit, aber es ist so ein stiller, langwieriger Prozess. Ja, also es ist nicht, man isst es einmal und dann merkt man instant was, ja, sondern das häuft sich so über die lange Zeit an, ja, vor allen Dingen in unserer Leber, die ja für Entgiftung vor allen Dingen da ist, aber neben auch Hormonabbau, Verdauung etc. Und vor allem, man sagt immer so, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Und das würde ich auch sagen, ist so Hauptsymptom, wenn man mit Giftstoffen zu sehr belastet ist, weil der Körper natürlich die ganze Zeit Arbeit hat, das irgendwie wieder zu entgiften und vor allen Dingen über lange Zeit lagert es sich auch im Fettgewebe, was super schwer ist, es da wieder rauszubekommen. Von daher, Müdigkeit ist ein Symptom. Es kann sich auf die Verdauung ausschlagen, auf Gewicht, auch sowas wie Gewichtszunahme. Ganz wichtig auch tatsächlich bei uns Frauen Hormone. Ja, also dass man PMS hat, unregelmäßiger Zyklus, Schmerzen in der Periode, Blähbauch in der Periode, was auch immer man alles für Symptome während der Zeit haben kann, was in unserer Gesellschaft ja irgendwie als normal gilt, was nicht so sein muss. Ja. Absolut auch ein Zeichen davon. Und auch unsere Drüsen, also gerade sowas wie die Schilddrüse, ja, was ja super wichtig ist für unseren Stoffwechsel, aber auch für unsere Energie, da lagern sich sowas wie Schwermetalle etc. besonders gerne ab, was man dann wieder merkt in Müdigkeit. Schilddrüse merkt man auch oft sowas wie kalte Hände, kalte Füße, Schwierigkeiten beim Abnehmen, Schwierigkeiten, Muskeln aufzubauen, und auch Gehirnleistung, ja. Also viele Giftstoffe lagern sich dann natürlich auch im Gehirn ab. Ja, das heißt Konzentrationsprobleme, wieder Müdigkeit. Ich glaube, das wären so die Hauptfolgen. Das meinst du, die kommen dann über die Zeit und werden dann einfach immer mehr.
Ja. Mir hat eine Freundin letztens erzählt, dass sie so stark auf Arsen reagiert. Ich war schon ganz nicht so, okay, verrückt. Dass sie, also das Verrückt kommt jetzt gleich, dass sie, wenn sie Reiswaffeln isst, direkt das Niesen anfangen muss. Da habe ich mir auch gedacht, okay, witziges Symptom, aber ja, wenn du das für dich herausgefunden hast, dann passt's ja.
Wow, ich habe es natürlich im Labor mal testen lassen. Ich habe eine Zeit lang, als ich in der Schweiz gewohnt habe, weil der Zugang zu Fleisch und so in der Region nicht so easy war, habe ich relativ viel Wildlachs gegessen. Ich dachte, ja, ich brauche halt irgendwie meine Proteine und so. Da wusste ich das noch alles noch nicht. Und habe das im Labor testen lassen. Dann sieht man ja die Schwermetallbelastung vor allem in den letzten 4 Wochen. Die war echt extremst hoch. Ich war echt schockiert.
Crazy. Da würde ich jetzt vielleicht einmal kurz vorab eine Frage stellen. Und zwar, welche Möglichkeiten gibt es denn da, gegenzuarbeiten? Ich habe jetzt da so als kleinen Tipp von meiner Großcousine, die ist Gynäkologin und mit der unterhalte ich mich ganz gerne über genau solche Themen, weil sie auch sehr viel natürlich macht. Und die hat zu mir mal gesagt, also wenn du da mal Thunfisch isst, dann hau dir danach einfach wie heißt das?
Chlorella bestimmt.
Zeolit. Nee,
oder Zeolit geht auch.
Ja, genau, das war so eine spezielle Marke, die sie mir da empfohlen hat, aber ich glaube, der Stoff einfach, der da drin ist, Zeolit. Weil sie sagt, also wenn ich das esse, dann nehme ich danach einfach so 2-3 Kapseln davon.
Genau, wie stehst du dazu? Meinst du auch, dass wenn ich es planen kann, ich bin nicht so der Zeolit-Fan, aber einfach weil mein Körper Chlorella lieber mag. Aber grundsätzlich gilt einfach irgendein Binder, der halt die Giftstoffe gut binden kann. Das ist meist Zeolit, Bentonit, Aktivkohle oder halt Chlorella. Ja, das, was man selber lieber präferiert. Und wenn ich es quasi planen kann und weiß, ich will Fisch essen, weil ich es selber mache oder weil ich essen gehe und ich weiß halt, dann nehme ich mir was davon mit, mache das meist vorher und nachher. Ja, zum Beispiel, ich nehme halt Chlorella, nehme vorher halt nur ein paar Kapseln und nehme nachher ein paar Kapseln. Und was auch super hilft, ist dann Koriander, also zum Beispiel als Kräuter. Ja, das ist immer super, wenn das mit Fisch gegessen wird, weil der Koriander quasi das mobilisiert, ja, also dass die Giftstoffe quasi frei werden und das Chlorella oder was man auch immer dann nimmt, das bindet dann die Giftstoffe.
Ja, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Welche Zusatzstoffe gelten jetzt offiziell als sicher, sind aber dennoch kritisch zu sehen? Also gibt es da irgendwelche Stoffe, bei denen du sagst, weg damit?
Auf jeden Fall. Das ist das Erste, was mir ganz fett in sofort in den Gesinn kommt, ist Süßstoffe. Also sowas wie Sucralose, Aspartam, was ja auch super viel zum Beispiel in Kaugummis oder so drin ist. Acesulfam K, wir haben es in super vielen auch Proteinpulvern. Es gibt natürlich auch Süßstoffe, die okay sind, ja, sowas wie Xylit, Erythrit. Aber all die anderen Süßstoffe sind super schädlich für den Darm. Man weiß eigentlich mittlerweile, dass sie vor allem die Darmschleimhaut schädigen, ja, und zu einem sogenannten Leaky Gut führen können. Also quasi, dass die Darmschleimhaut in dem Sinne löchrig wird. Was nicht bedeutet, dass für alle, die es nicht kennen, dass dort Löcher sind, sondern dass die Zellverbindungen einfach nicht mehr so gut ineinander greifen, sie normalerweise tun. Und dann können Giftstoffe auch viel leichter in unseren Darm und ergo dann auch in die Blutbahn gelangen. Von daher Süßstoffe, super wichtiges Thema. Auch Farbstoffe. Du zuerst, willst du es mit so
ja,
sagen?
Ja, weil du das Thema Xylit und Erythrit angesprochen hast, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch neueste Erkenntnisse, und zwar, dass es langfristig tatsächlich das Blut dickflüssiger machen kann. Also mittlerweile davon auch eher tendenziell abgeraten wird, vor allem das halt in rauen Mengen zu sich zu nehmen, im Sinne von, ich backe jetzt meinen Kuchen und hau dann statt normalen Zucker fast dieselbe Menge Erythrit oder Xylit rein.
Ich weiß, dass es diese Studien gibt. Ich sehe das doch so ein bisschen, wie soll ich sagen? Also es ist mir noch nicht, reicht mir irgendwie noch nicht, um das sagen zu können. Aber natürlich gilt immer, dass die Dosis macht das Gift. Ja, wenn ich jeden Tag so viel, wie du sagst, so viel Xylit esse, wie ich normal, wie ein, keine Ahnung, jemand anders Zucker essen würde, ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das gut für den Körper ist. Es ist ja immer noch kein natürliches Produkt, also Zucker im Sinne von eine Banane, ja, sagen wir es mal so. Also alles Unnatürliche ist in Riesenmengen nicht gesund. Ja, aber wenn ich mir jetzt halt irgendwie einmal am Tag von mir ist in meinen, keine Ahnung was, Kakao oder Kaffee oder was auch immer mal trinken, Löffel Xylit reinhauen, glaube ich nicht, dass mich das umbringt.
Ich meine, am Ende ist es ja auch so, wenn du zu viele Datteln isst, dann wird es auch ein Problem für dich.
Eben, also ich wollte gerade sagen, ich haue mir ja auch nicht 30 Datteln rein. Ja, es ist so.
Oh, Verstopfung, juhei.
Blutzucker freut sich dann irgendwann auch nicht mehr. Ja, so, richtig. Hallo, PMS-Symptome und Müdigkeit.
Okay, du bist stehen geblieben bei Farbstoffen.
Genau, so Farbstoffe können super häufig Allergiesymptome machen. Ja, weil es ja auch was sehr Unnatürliches ist. Das heißt sowas wie Naselaufen oder halt auch Ausschlag, Juckreiz. Wenn man sowas bemerkt nach gewissen Lebensmitteln, ist es immer ein Anzeichen, dass man irgendwas nicht verträgt. Ja, und sowas wie Farbstoffe können ein Grund sein. Ich glaube, Geschmacksverstärker habe ich auch schon kurz erwähnt, irgendwann früher in der Folge. Also was gerade wie sowas wie Glutamat kann was super Probleme machen fürs Gehirn, also neurologische Symptome, ja, auch Konzentration, Fokus, aber natürlich auch Appetit und Gewichtszunahme. Also weil es den Appetit verändert und natürlich, ich meine, diese ganzen Geschmacksverstärker, die wir halt in gewissen Fastfood-Ketten finden, sag ich es einfach mal so, es hat ja einen Grund, warum man mehr dann davon essen möchte, auch wenn man weiß, dass es nicht gut für einen ist, ja, weil es Appetit verändernd wirkt.
Da bin ich immer wieder erstaunt, dass vor allem im thailändischen Raum, weil da weiß ich es, dass sie da einfach mit ihren Glutamattütchen rumlaufen. Das sieht aus wie Zucker und es dann immer übers Essen streuen. Als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich, was zur Hölle passiert hier? Aber die hauen es dann einfach so ein Esslöffel Glutamat über das Essen, das eh schon gut schmeckt. Ich so, okay, entspannt.
Ich meine, daran merkt man, das ist natürlich auch ein gewisses Suchtpotenzial. Das ist genauso wie voll mit gewissen Süßstoffen ja so, weil deine Geschmacksknospen sich so sehr verändern und daran gewöhnt sind, das halt zu schmecken, dass sie das Normale, das, was Frische und Gewürze etc. unser Essen normalerweise uns reichen sollte, dass man das halt gar nicht mehr richtig wahrnehmen kann und auch gar nicht mehr wertschätzen kann, weil man halt dieses Künstliche, zum Beispiel eben aus Glutamat, gewöhnt ist.
Wie kann man sich denn jetzt im Alltag schützen, ohne in Panik zu verfallen oder, wie ich es ganz gerne mal machen würde, alles selbst anbauen zu müssen? Gibt es da irgendwie so realistische und gesunde Alltagsstrategien?
Also ich glaube, das Erste wäre tatsächlich einfach nicht in Panik zu verfallen. Ich kenne das selber ganz gut. Vor allem, als ich angefangen habe, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, war ich auch so, oh mein Gott, ich brauche meinen eigenen Garten und ich möchte ständig nicht mehr einkaufen gehen und ich möchte meine eigenen Tiere und so. Ist nun mal nicht immer alles machbar. Also einfach auch mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Es geht nicht um Perfektionismus und man kann nicht alles beachten. Ich glaube, das wäre Nummer eins. Also die Gedanken und das Mindset, die Energie, die man in Dinge gibt, haben einen so riesen Einfluss darauf, was sie tatsächlich da mit unserem Körper machen. Von daher wäre das, glaube ich, Nummer eins. Nummer zwei wäre einfach so unverarbeitet wie möglich zu kaufen. Weil wenn du, ich weiß nicht, Eier kaufst, dann ist auf der Zutatenliste Eier. Ja, da steht nichts anderes drauf. Genauso ist das bei Obst und Gemüse. Also wenn wir da auch natürlich Herbizide, Pestizide etc. haben, aber grundsätzlich einfach zu schauen, so unverarbeitet wie möglich zu kaufen. Vor allem, wenn man selbst kocht, weiß man auch, was drin ist. Bio zu kaufen, ja, wenn es halt möglich ist. Und wenn man sagt, okay, ich kann nicht alles Bio kaufen, dann halt wenigstens bei gewissen Dingen wie Fleisch, Eier, Milch und halt zu schauen, dass die Sachen, die besonders belastet sind, die halt vielleicht Bio zu kaufen. Und ja, einfach sehr saisonal, regional zu kaufen, auch wenn es natürlich nicht diese ewig langen Transportwege gibt. Es ist einfach frischer, ja, weniger Dinge wurden quasi hinzugefügt, um es irgendwie haltbar zu machen. Und so wenig wie oder gar keine Verpackungen. Ja, da halt sowas wie, ich kaufe halt die fertige Tomatensauce lieber aus einer Glasflasche, also die sowas wie passierte Tomaten anstatt aus einer Dose. Wo kann ich mir Verpackungen komplett sparen, wie bei Obst und Gemüse, vielleicht auf dem Markt einzukaufen oder so. Oder auch in einem guten Supermarkt, wo es ohne Verpackungen gibt. Also quasi das einzusparen und auch selber das zu Hause nicht zu nutzen. Also sowas wie Frischhaltefolie, Alufolie, Backpapier, sowas gibt es in meinem Haushalt gar nicht.
Ja. Was verwendest du denn als Alternative? Ich habe nämlich auch, also ich versuche, ich habe eine Alufolienrolle wahrscheinlich schon seit 3 Jahren bei mir zu Hause. Für manche Sachen braucht man es einfach. Und ich bin dann immer so, was kann ich denn da sonst drüber stülpen, wenn ich keinen passenden Deckel habe?
Ja, ich habe so ein Papier. Es sieht aus wie Pergamentpapier.
Und damit kann man auch backen?
Sondern zum Backen, nee, ich meine zum was drüber machen, also wenn ich halt zum Beispiel irgendwie was angeschnitten habe und ich verbrauche es nicht sofort, dann habe ich dieses Art Papier, wenn ich jetzt auf den Namen kommen würde. Vielleicht können wir es im Nachhinein herausfinden und in die Shownotes packen. genau, das packe ich da drüber und ansonsten habe ich auf dem Backblech nutze ich gar nichts. Was manchmal noch geht, ist Silikon. Ja, ist auch nicht sonderlich toll.
Ja.
Bisschen besser als Backpapier. Also diese Backmatten.
Ja, vor allem, man muss ja beim Backpapier mal drauf achten. Auf manchen Packungen steht sogar tatsächlich, dass das Backpapier sollte nicht auf über 220 Grad Celsius Umluft oder Ober-Unterhitze, hin oder her, verwendet werden, weil dann eben giftige Stoffe entstehen können. Und dann denke ich mir so, das ist sehr klasse, dass sie das da ins Kleingedruckte schreiben.
Hä? Ja, eben. Ich denke, das
vorher wissen.
Voll, ich glaube nicht, dass es dann bei, keine Ahnung, 170 Grad was anderes ist. und ansonsten nutze ich einfach super viel. Also wenn ich gerade irgendwie Gemüse oder sonst irgendwas in den Ofen schmeiße, dann packe ich es einfach in eine Backform. Also irgendwie Porzellan oder keine Ahnung was.
Ja.
So mach ich das meistens.
Was sollte man denn jetzt beim Einkauf beachten? Du hast ja vor allem das Bio, haben wir ja einmal thematisiert und gleichzeitig keine Verpackung. Man sieht es ja auch ganz oft dann in so Supermärkten, dass halt die Bio-Sachen in Plastik eingepackt sind, weil sie von dem restlichen konventionellen Gemüse getrennt, wie soll man sagen, geschützt werden sollten. Gibt es ja irgendwas, auf was man besonders achten sollte? Jetzt auch erstmal im Inland, aber mich interessiert dann tatsächlich auch die Frage im Ausland, weil da geht man ja auch einkaufen.
Also grundsätzlich, ich lese halt immer Inhaltsstoffe. 95% der Sachen stelle ich dann auch wieder zurück ins Regal. Aber so einfach mal drauf, wirklich drauf zu schauen, um auch ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wo was drin sein kann. Ja, sei es die pflanzliche Milch auf der Packung oder sei es, ich weiß nicht, die Soße, die man kauft. Also wirklich mal zu schauen. Und dann wäre einfach, ich würde lieber auf den Markt oder in den Bioladen einkaufen gehen, wo es alles lose gibt, wo man es dann halt in Papier oder sonst irgendwas oder gar nichts einpacken kann.
Oder einfach in seinen eigenen YouTube-Beutel.
Oder man hat seinen eigenen YouTube-Beutel, genau. Und ja, wie mache ich das im Ausland? Ebenfalls, wie vorher schon gesagt, ich kann nicht alles kontrollieren. Ja, ich kann, wenn ich selber einkaufen gehe, ich war jetzt sehr lang, also für alle, die mein Instagram verfolgen, sehr lange auf Bali und gehe auch erstmal wieder zurück. Ich kann nicht kontrollieren, in welcher Pfanne sie es braten. Ja, so, das wäre wahrscheinlich auch noch ein Ding, worauf würde ich achten, Küche und Haushalt, ja, Beschichtungen und all sowas. Kann ich im Ausland nicht kontrollieren, wenn ich essen gehe, oder kann ich auch in Deutschland nicht kontrollieren, wenn ich essen gehe. Wenn ich selbst einkaufe, schaue ich, dass ich Bio einkaufe, dass ich es nicht verpackt einkaufe. Und manche Dinge lassen sich dann einfach halt nicht kontrollieren. Also auch wenn ich essen gehe, tatsächlich schaue ich schon auch, dass es Restaurants sind, wo ich weiß, in welchen Ölen sie braten, oder ich frage tatsächlich danach, in was sie es braten. Aber auch da ist nicht immer alles Bio. Ja, also 100% lassen sich auf Reisen, gerade in anderen Ländern, nun mal nicht immer kontrollieren, gerade auch was Wasser angeht. Ja, also Wasser aus Glasflaschen ist tatsächlich nicht in jedem Land verfügbar.
Ja, vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl, je weiter südlich man geht, desto windiger werden die Plastikflaschen. Also einmal aufgemacht, kippt voll. Schon um. Oh, wow, was ist das denn?
Voll. Also ich bin auch sehr oft in Spanien. Und es ist in manchen Orten einfach gar nicht machbar, überhaupt Glasflaschen zu bekommen. Also wo man denkt, wir sind in Europa.
Ja.
Dann ist das halt
oder
so.
Auch Hartplastik. Sorry.
Ich habe halt immer Bindestoffe bei, egal wo ich bin auf Reise. Ich habe immer ein Zeolit, Chlorella oder irgendwas in meinem Koffer.
Ja.
Kurzer Disclaimer zu für die Zeit.
Ja. Muss man wahrscheinlich auch. Kurzer Disclaimer zu Zeolit. Da wirklich drauf achten, dass man doch eins kauft, das man einnehmen kann, weil Zeolit wird auch für die Reinigung von Geschirrspülern verwendet. Also ich habe das letztens irgendwo gesehen, ich habe so einen Geschirrspüler, der quasi ein Selbstreinigungssystem mit Zeolit hat. Ich so, okay, erschreckend. Und es gibt ja noch online, muss man auch wirklich auch genau lesen, dass die für den Gebrauch zur oralen Einnahme geeignet sind.
Das gilt für Chlorella tatsächlich genauso. Also sonst hat man irgendein Chlorella aus China, wo keine Ahnung, was für Dinge drin sind. Schreibt mir gerne eine private Nachricht auf Instagram, wenn ihr irgendwie eine Empfehlung braucht. Aber bei allen Bindestoffen gilt, dass man wirklich auf die Qualität achten sollte, wo sie herkommen, welche Siegel, ob Labortests gemacht wurden etc. Weil sonst holt man sich über die Bindestoffe wieder Gifte rein. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache.
Ja, klasse. jetzt hatten wir da schon das Thema Ausland, Einkauf. Ich war letztens in Ungarn und habe vergeblich nach Biohuhn gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Allgemein war da irgendwie das Biosortiment nicht sehr vorhanden. Welche Rolle spielen denn jetzt eigentlich Biosiegel wirklich? Ich glaube, wir müssen jetzt auch tatsächlich von Deutschland ausgehen, weil hier haben wir jede Menge an Siegeln. Gibt es da auch schwarze Schafe oder auch so ein paar trügerische Labels, nenne ich es jetzt mal?
Also grundsätzlich würde ich, glaube ich, auch sagen, dass manchmal auch im Ausland, ich war tatsächlich auch in einem, zwischen dem türkischen Teil, wo ich die Kühe auf der Weide sehe, wo es einfach keine Zertifikate für gibt. Also manchmal sind die Dinge auch bio, ohne dass sie bio gekennzeichnet sind. Das gibt es durchaus auch mal, vielleicht um auch das Positive daran zu sagen. Aber auch hier in Deutschland, also klar, es gibt einmal EU-Bio-Siegel, die sind grundsätzlich sicher, aber nicht immer so streng kontrolliert, wenn es um Bioprodukte aus dem Ausland gibt, ja, wo es möglicherweise Lücken gibt. Und es werden auch gewisse Ausnahmen gemacht bei Zusatzstoffen. Noch ein bisschen sicherer und strenger sind meist so private Bioverbände. Ja, dazu gehört Demeter, Bioland, Naturland. Ja, da wird deutlich mehr noch drauf geachtet und auch Nachhaltigkeit ist deutlich höher. Ja, so da kann man schon, also gerade was sowas wie Demeter angeht, kann man eigentlich meist schon sehr drauf vertrauen.
Gibt es jetzt auch so ein paar Labels, wo du sagst, das sagt gar nichts aus?
Ja, es gibt so dieses natürlich und regional, saisonal, heißt nicht unbedingt was, weil es ist super, dass es aus Deutschland kommt. Wie es angebaut wurde, weiß man dann aber trotzdem nicht. Ja, so, diese zwei Sachen sind so mit Vorsicht zu genießen, sage ich es einfach mal so.
Ich bin vor allem beim Fischkauf immer so krass überfordert mit diesen ganzen Siegeln, dass ich am Ende gar nichts nehme. Weil ich mir denke so, oh, auf was kann ich mich denn da jetzt eigentlich so wirklich verlassen? Hast du da einen Tipp?
Also ich glaube, ich würde bei Fisch tatsächlich auf die Haltungsart schauen. Weil lieber aus, also auch wenn unsere Meere natürlich nicht so super rein mehr sind, wie sie mal waren, habe ich lieber einen Lachs aus irgendwie Wildfang, als dass ich einen Lachs aus Aquakultur habe. Ja, also generell Fisch aus Aquakultur kaufe ich eigentlich fast nie. Ja, weil du einfach nicht weißt, was sie zugefüttert sind. Also ich meine, es gibt sicherlich auch Ausnahmen, keine Frage, aber wirklich zu schauen, das ist, wo der Fisch herkommt und dann lieber aus einem Meer als halt aus irgendeinem künstlichen Becken.
Ja. Jetzt hast du vorhin schon das Thema Öl angesprochen, wenn du im Restaurant bist, dass du fragst, in welchem Öl das gebraten wird oder zubereitet wird. Auf welche Inhaltsstoffe sollte man denn grundsätzlich achten?
Bei Öl ist es nur ganz wichtig, keine pflanzlichen Öle, also kein Sonnenblumenöl, kein Rapsöl. Lieber Kokosöl, Ghee geht gut, Butter, Olivenöl, wobei ich jetzt mit Olivenöl nicht super heiß braten würde. Das eignet sich aber eher für Salate. Und da auch wirklich bei den Sachen, die so quasi fertig sind. Also ich schaue mir immer die Dinge an und stelle sie dann zurück. Aber gerade sowas wie Pesto, Soßen, eingelegtes, Mayo, also diese ganze Abteilung hat meistens sowas wie Sonnenblumenöl und tatsächlich auch noch Zucker. Also das wäre super wichtig, dass man einfach diese, weil gerade Sonnenblumenöl oder tatsächlich auch Rapsöl sind super entzündungsfördernd, auch für den Darm nicht sonderlich gut. Und ich merke das tatsächlich schon, wenn ich zu viel von diesen Ölen irgendwie konsumiere, kriege ich unreine Haut.
Sind die jetzt aber per se belastet oder geht es jetzt hier tatsächlich nur rein um den Punkt, dass sie entzündungsfördernd sind, also Omega-6-Fettsäuren enthalten sind? Also
tatsächlich auch gerade auch sowas wie Rapsöl teilweise schon noch sehr belastet. Ich meine, sowohl Sonnenblumen als auch Rapsöl sind ja beides Öle, die gar nicht zum Verzehr gemacht wurden. Ja, die wurden ja eigentlich für die Industrie gemacht. Und gerade Raps wird zu Teilen natürlich gewonnen und zum Teilen werden Chemikalien hinzugefügt, dass man den Rest des Öles gewinnt. Ohne jetzt da tiefer reingehen zu wollen. Aber das sind schon zwei Öle, die sowohl entzündungsfördernd sind, als auch oft belastet. Würde ich so gut es geht gänzlich meiden.
Ja, okay. Mhm. Also was das Thema Olivenöl und Hochanbraten angeht, da hat mir meine italienische Schwiegermama gesagt, das ist ein deutscher Mythos. In Italien braten sie alles mit Olivenöl an.
Ich habe es auch jetzt schon ein paar Mal gelesen. Es gibt auch mittlerweile neue Studien, deswegen so, ich nutze tatsächlich lieber Ghee, aber in Spanien ist es genauso. Ja, also es gibt da Olivenöl und sonst nichts.
Ja, voll. Also die sagt halt auch diese Erfindung Bratolive, dass man da noch, ich glaube, da wird Raps- und Sonnenblumenöl tatsächlich hinzugefügt, dass es Schmarren ist. Was sie tatsächlich machen, frittieren tun sie nicht damit, weil das wäre ja auch Perlen vor die Säue, Hand aufs Herz. Also wenn sie frittieren, dann haben sie tatsächlich, glaube ich, Sonnenblumenöl. Oftmals. Ich glaube, Oleo Girasol habe ich immer gelesen und ich glaube, das ist Sonnenblumenöl.
Das ist Sonnenblume, ja.
Ja, aber finde ich faszinierend, so wie sich das kulturell auch so unterscheidet.
Ja, 100%. Aber so, deswegen bin ich trotzdem, wie du sagst, so bei Öl, bei Olivenöl, würde ich glaube ich trotzdem darauf achten, weil frittieren ist ja dann schon sehr heiß.
Nee, das auf gar keinen Fall, das machen die nicht. Also, das
aber
ist
ansonsten kann man es wahrscheinlich trotzdem nutzen zum Braten, ja. Aber das sind gute Alternativen, also Kokos, Olive, die Butter, in Butter kann man auch super braten. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon fast an Ölen. Gut, sowas wie Leinöl und sowas geht natürlich auch zum Salatdressing machen oder so. Und was ich auf jeden Fall beim Kauf auch noch beachten würde, halt Zucker. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Begriffe für Zucker. Ja, sei es Maltodextrin oder irgendein Sirup oder ich glaube, es gibt eine Liste mit, ich glaube, da stehen 50 Wörter drauf, für was alles Zucker, also was alles mit Zucker betitelt, als, mein Gott, für was Zucker sein kann, aber nicht als Zucker betitelt wird. Ja. Da würde ich, glaube ich, auch nochmal drauf achten, wenn man irgendwas kauft.
Sonst noch irgendwas, worauf man besonders achten sollte? So an sich, wir haben ja vorhin auch das Nitritpökelsalz, haben wir angesprochen. Das finde ich tatsächlich ist super schwer, weil das sogar im, also ich persönlich finde es nicht mehr super schwer, weil ich weiß, wo ich mein Schinken ohne Nitritpökelsalz kaufe. Aber ich finde es teilweise auch in Supermärkten ist es dann, muss man schon suchen, bis man das findet. Würdest du sagen,
100%.
Darauf per se verzichten oder?
Nee, jammer. Also so, ich sage mal, also wenn man auf das meiste achtet und jetzt halt mal, also solange man es nicht jeden Tag isst, mal ein Speck isst und das ist mit drin, okay, ja, so what. Aber ich würde es schon so gut es geht meiden, weil es natürlich trotzdem extremst toxisch ist. Ja, also ich, wie du sagst, ich weiß mittlerweile auch, wenn ich in Deutschland bin, wo bekomme ich meinen irgendwie Speck ohne Zucker, also auch Fleisch, wenn ich irgendwas an Wurst essen wollen würde ohne Zucker. Also ich meine, ich habe wirklich mal so im Supermarkt geschaut, diese ganzen Wurstwaren, ist ja überall Zucker mit drin. Das ist ja Wahnsinn. Und da würde ich dann schon auf Dauer drauf schauen. Ja, so unabhängig davon, dass Wurst so oder so nicht das Gesündeste ist, weil es auch verarbeitet ist. Aber ich würde schon schauen, so gut es geht zu meiden, wenn das jetzt, keine Ahnung, bei mir ist es so, vielleicht dieses Nitritpökelsalz kommt einmal in, ich weiß nicht, 3 Wochen vor. Dann bringt es mich jetzt wahrscheinlich nicht um. Ja, würde ich das jetzt mehrmals die Woche essen wollen, dann schon.
Ja, voll. Vor allem, wenn man nicht drauf achtet, dann, also ich sehe das zum Beispiel an meinem Freund, der schon eher fleischlastiger ist und dann hier mal einen Schinken, da mal eine Mortadella, hier das. Das summiert sich dann schon, wenn man nicht drauf achtet.
100%. Ich glaube, das ist auch dieses Kommentar, was immer kommt, was ich in dem Sinne auch gesagt habe, so ist ja nur ein bisschen.
Ja.
Ja, ein bisschen summiert sich dann natürlich auch, wenn ich das bei einer Sache mache. Ja, also so ist das fein, wenn ich bei, weiß nicht, 5, 6 Sachen sage, ist ja nur ein bisschen und das mache ich mehrmals die Woche, dann ist es natürlich trotzdem extremst viel.
Ich finde es auch bei Nahrungsergänzungsmitteln oder auch nicht Medikamente im Sinne, dass sie verschreibungspflichtig sind, sondern, ja, dann sind es wahrscheinlich Nahrungsergänzungsmittel, sowas wie Jod zum Beispiel, finde ich es auch teilweise auch ein bisschen frustrierend, dass da so viele Zusatzstoffe drin sind, die es gar nicht bräuchte.
100%. Ich meine, der ganze Supplement-Markt ist so groß und deswegen, zum Beispiel kann ich nur sagen, ich arbeite mit Partnern zusammen, ohne Namen zu nennen, wo ich weiß, dass sie clean sind, dass sie Labortests machen etc. Und ich habe das selbst jetzt auf Bali gemeldet, weil mein Magnesium ist leer gegangen. Ich glaube, eine Woche, bevor ich zurückgekommen bin, dachte ich, okay, ich brauche ein Magnesium und ich habe mir versucht, dort eins zu kaufen. Ich glaube, ich habe 3 Magnesium gekauft und das dritte war dann okay, sagen wir es mal so. Aber es ist also auch gar nicht bioverfügbar, ja, also so, weil da so viel Zusatz drin ist, was man halt nicht braucht. Das ist Wahnsinn.
Es ist witzig, wie viele Magnesium-Junkies es gibt. So immer, wenn es um ein Nahrungsergänzungsmittel geht, was aus ist und der Druck richtig hoch ist, das auf jeden Fall unbedingt sofort nachzukaufen, wird Magnesium genannt.
Und ich glaube auch, wenn ich ein Supplement, wenn ich sagen würde, ich müsste mich mein ganzes Leben auf ein Supplement beschränken, wäre es wahrscheinlich Magnesium.
Ich finde es so geil, weil das ist wirklich, wenn man einmal auf diesen Magnesiumpfad aufgesprungen ist, dann ist man da auf jeden Fall Magnesium-Jünger.
Ja, vor allen Dingen ist es einfach, ich meine, das brauchen wir für, keine Ahnung, die Zahl, man streitet sich ja, ob es 300 oder 500 oder 600 Prozesse im Körper sind, aber auf jeden Fall ziemlich viele. Also so, ohne mein Magnesium, das ist, funktioniert nicht.
Ich vertrag's gar nicht. Ich finde es total faszinierend. Ich versuche es immer wieder anzufangen. Und dann
hast du noch nicht das Richtige gefunden. Ich kann mir das fast nicht vorstellen.
Also tatsächlich glaube ich, dass ich eher so Typ Calcium bin. Und Magnesium anscheinend ausreichend in mir drin habe. Aber ja, ich versuche mich immer wieder an irgendwelchen Sachen. Aber Magnesium bin ich noch nicht so. Ich bin noch nicht der Magnesium-Junge geworden. Aber was ich ist, kann ja noch werden.
Genau.
Okay, dann gleich mal ein bisschen was Praktischeres. Wie können denn jetzt Familien mit kleinem Budget gesünder essen? Ist gesund automatisch teuer?
Nee, absolut nicht. Also vor allem, wenn man selber zu Hause kocht und selbst einkauft und dann eben einfach unverarbeitet kauft, ja, also halt eben, keine Ahnung, Möhren, also Gemüse, Obst, whatever, dann ist es nicht unbedingt teuer. Ja, also ich meine, diese ganzen, in dem Sinne, sag ich mal, ich sage jetzt auch mal Luxusprodukte, die eigentlich sehr ungesund sind, die auch Kekse und ich weiß nicht was, oder halt bei Fastfood-Ketten oder sonst was essen zu gehen, ist so viel teurer, als wenn man sich selber einfach das frisch im Supermarkt kauft. Und ich glaube, das wäre eigentlich Nummer eins, einfach so frisch wie möglich zu kaufen, unverarbeitet zu kaufen und die Dinge selber zu machen.
Ja. Ich finde auch mittlerweile sind Discounter richtig gut aufgestellt, was Bioprodukte angeht. Also nimmt man mal Lidl raus, die haben Bioland-Produkte. Aldi hat Nuno Natur die Serie. Da gibt es zum Beispiel Schinken ohne Nitritpökelsalz und die haben Kimchi, wo man, wer es noch nicht weiß, das Kimchi beim Aldi wird von Complete Organics produziert und Complete Organics bin ich ja ganz großer Fan.
Das hatte ich auch nicht.
Ja, muss man hinten lesen. Also ich glaube, es steht sogar hinten drauf. Aber ich habe es auch aus einer anderen Quelle noch gehört. Und wenn man das isst, es schmeckt auch sehr ähnlich. Also kann ich getrost empfehlen. Aber auch andere Läden, wie zum Beispiel Penny, die eine Biolinie haben, da kann man wirklich auch für faire Preise sich gesund und, ich nenne es jetzt auch mal, schadstoffarm ernähren. Weil es ja auch vor allem im Obst- und Gemüsebereich sehr viel Bioprodukte dort gibt. Und ganz ehrlich, man braucht jetzt im Winter auch nicht unbedingt Erdbeeren.
100%.
Muss nicht sein.
Kann ich auch sagen. Also ich meine, ich bin ja nur noch wenig in Deutschland, aber wenn sind, also auch früher, sag ich mal, ja, wo ich in Studienzeiten, wo ich trotzdem drauf geachtet habe, das aber vielleicht nicht machbar war, so ein Dance-Einkauf kostet mich dreimal so viel für das Gleiche, wenn ich das Bio bei Lidl einkaufe. Und deswegen kann ich es auch herzens empfehlen. Und auch, wie du auch gesagt hast, DM hat so viele gute Bioprodukte, die echt super bezahlbar sind. Und vielleicht muss es dann jetzt halt nicht das Bio-Nussmus für 10 Euro sein. Ja, aber das solche Luxusprodukte in dem Sinne braucht es ja auch nicht. Wie du auch sagst, also das wäre nochmal das Thema, saisonal einzukaufen. Muss ich jetzt im November Erdbeeren essen? Nicht unbedingt.
Ja, total. Und man kann ja auch kombinieren. Also ich finde ja, also zum Beispiel mein Samstagseinkauf läuft so ab, dass ich in entweder Aldi, Lidl, Penny oder Kaufland gehe und dann danach noch im Biomarkt und kaufe mir da meine ganzen Produkte, wo ich halt weiß, hey, die gibt's dort, da weiß ich, das ist eine coole, gute Qualität und die gönne ich mir dann auch. Also es ist dann auch cool. Wirklich so, dass mein Freund und ich da reingehen und dann so, ja, endlich wieder Tempeh.
Ja, so mache ich das hier eigentlich meistens auch.
Ja, cool. Erstmal schon mal danke für all diese Antworten. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, beziehungsweise kannst du vielleicht noch so als Denkanstoß für die Hörer mitgeben. Was sollen denn unsere Hörerinnen unbedingt mitnehmen, wenn sie beim nächsten Einkauf vor dem Regal stehen, um gesünder zu leben und sich vor Schadstoffen zu schützen?
Wahrscheinlich würde ich so sagen, alles, was einen Barcode hat, ist nicht für dich. oder eine Zutatenliste. Und am Ende des Tages geht es immer auch darum, als Gedankenanstoß, ja, was willst du dir selbst Gutes tun? Ja, Essen ist für mich Selbstliebe. Ja, auch meinen eigenen Wert zu kennen. Ja, weil ich mir und meiner Gesundheit, meinem Körper, auch meinem Geist, meiner Seele, es ist ja ganzheitlich, ja, alles, was ich in meinen Körper aufnehme, hat was damit zu tun, wie sehr liebe ich mich selber. Ja, voll. Ich glaube, das würde ich mitgeben, das nächste Mal, wenn man halt vor einem Regal steht, sich zu fragen, es gibt so Food that loves you back. Ja, tut mir das tatsächlich gut? Genau.
Und einen Strauch Koriander.
Und einen Strauch Koriander.
Ja, mega. Ich danke dir für deine Zeit. Auch danke an alle Zuhörer. Wenn du magst, könntest du jetzt auch noch ein bisschen erzählen, wo man dich findet auf den sozialen Medien, ob man mit dir auch zusammenarbeiten kann, ob du, ich weiß nicht, machst du Coachings?
Genau, also das kann ich super gerne noch kurz beantworten. Man findet mich primär, oder eigentlich fast ausschließlich, derzeit auf Instagram unter Doc Verena Garcia. Ich mache auch Coachings. Entweder ich mache mit den Menschen meist oft auch Laborwerteberatungen, ja, weil ich glaube, jeder kennt das, dass man zum Arzt geht und der sagt, alles ist im Normbereich, aber man fühlt sich immer noch hundeelend. Aber mache auch sehr ganzheitliches Coaching, wo ich die Menschen wirklich über 6 bis 8 Wochen begleite und man wirklich an die Tiefe und die Ursache von Symptomen geht.
Ja, cool. Dann packe ich das eh alles noch in die Shownotes.
Perfekt, und so gern.
Ich sag nochmal danke.
So gerne. Danke auch dir.